Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite zum zweiten Tag der Developer Week hier, zu meinem Vortrag zum Thema der Asynchronität entgegenblicken, Async und Await aus der Praxis. Darf ich mich ganz kurz vorstellen? Ich habe es gestern schon erwähnt in meiner vorherigen Session über WPF. Ich bin nicht weit hergereist, aber doch nicht ganz, ein Einheimischer. Ich komme aus Österreich, mein Name ist Christian Gieswein und ich darf jetzt die nächsten 60 Minuten über dieses Thema kurz referieren und Ihnen kurz zeigen, was meine Erfahrung war mit Async und Await und was man mit Async und Await eigentlich so anstellen kann. Und ein paar Ideen liefern, aber für Ihren Alltag, wo man sagen kann, was könnten Sie mit Async und Await eigentlich erreichen, wo fehlt Ihnen ein bisschen Know-how, wo könnten Sie was aufbauen, einfach um die neuen Features auch zu nutzen. Was mache ich so? Woher komme ich? Wie gesagt, aus Österreich. Ich habe mich selbstständig gemacht, habe ein eigenes Unternehmen mittlerweile mit diesen drei Basissäulen, wo ich eben sage, okay, Trainings und Coachings im Development-Bereich, im .NET-Bereich. Das andere ist dieser Consulting-Sektor und das dritte ist die Projektentwicklung an und für sich. Ganz kurz mal die Frage in die Runde. Wer hat denn schon Erfahrung mit Async und Await gesammelt? Das sind ein paar Hände. Gutes Drittel. Gutes Viertel, würde ich sagen. Wer setzt ein Async und Await wirklich Tag für Tag wirklich ein? Das sind schon richtig wenig. Ganz kurz aus dem Beweggrund, warum habe ich diese Session gemacht? Async und Await ist eigentlich nichts Neues, muss man sagen. Async und Await sind zwei Schlüsselwörter, die kamen mit C Sharp 5.0. Wir bekommen dieses Jahr bereits C Sharp 6.0, das heißt, wir haben eigentlich diese Schlüsselwörter schon länger als lang. Dennoch, historisch gesehen, ist es natürlich immer so ein bisschen ein Reifeprozess in jedem Unternehmen, bis man sagt, okay, wir setzen jetzt .NET 4.5 ein, wir setzen C Sharp 5.0 ein, wir setzen das neueste Visual Studio ein und so weiter. Dementsprechend möchte ich Sie auf diese Reise mitnehmen und sagen, okay, wir sehen uns mal an, wie verwendet man das Ganze, wo ist der Sinn dahinter, wie hängen die ganzen Dinge ein bisschen zusammen. Ich muss gleich vorwegnehmen, Sie sehen jetzt hier aus dem PowerPoint, die traurige Nachricht des Tages ist, ich habe nur genau 4 Folien. Sie wissen, was das bedeutet. Sie werden in dieser Session sehr viel Code sehen mit mir. Wer so sagt, okay, Developer Week, Code möchte ich nicht unbedingt sehen, sollte sich eventuell kurz überlegen, ob er sich nicht irgendwo solitär aufs Handy lädt oder was anderes macht vielleicht. Dementsprechend geht es genau an dieser Stelle bereits zur Folie Nummer 3. Das ist bereits meine vorletzte Folie. Ab ins Visual Studio. Ich möchte ganz kurz anfangen, was sind die Basics dahinter. Bevor ich immer mit Async und Await anfange, verwende ich immer ganz gerne ein anderes Schlüsselwort, weil es meiner Meinung nach ein ähnliches Verhalten hat. Und zwar, wer kennt denn und wer verwendet denn das Schlüsselwort Yield sehr gerne? Es sind auch ein paar. Ich vermute mal, auch die, was Yield verwenden, verwenden auch ganz gerne Async und Await. Die haben ein paar Ähnlichkeiten, sind verschiedene Verwendungszwecke, aber ich zeige mal ganz gerne dieses Yield erst, weil es einfach die Verwendung davon, das sage ich mal, die gleiche Herangehensweise haben. Dafür ab ins Visual Studio. Ich habe mir hier mal mein kleines Windows Forms Projekt angelegt, ganz toll. Ich habe schon lange nicht mehr Windows Forms gemacht. Ich finde das immer schön mit so Konferenzen, da kann man wieder mal alte Technologien auspacken. Es ist aber in C-Sharp geschrieben, nicht in VB.NET. Ist schon ein Vorteil. So. Was wollen wir machen? Ich möchte ganz kurz auf einen Button draufdrücken und dieser Button soll mir ein paar Zahlen generieren. Es ist ja prinzipiell keine schwierige Aufgabe und dazu möchte ich eben das Ganze mit Yield mal herzeigen, wie man das so machen kann. Was mache ich hier? Im Grunde sage ich hier, okay, ich möchte ganz gerne eine Methode Generate Numbers haben und diese Generate Numbers soll mir eben eine List of Int liefern. Da werden wir nur sagen, okay, wie viele Zahlen würden wir ganz gerne haben? 100 Stück. Und dementsprechend Count Numbers, nennen wir es mal so. For int i, Count Numbers, da haben wir hier unsere Zahlen. List of int, Numbers ist gleich new. Fügen wir in diese Liste ein paar Zahlen hinzu, im Grunde nichts Hochtrabendes, und geben diese Liste hier zurück. Anschließend quittieren wir das Ganze. Schön klassisch. Diese Methode an sich ist eigentlich recht simpel gehalten. Das heißt, wir haben eine Schleife. In dieser Schleife fügen wir dieser Liste einfach diese Zahlen von 0 bis Count Numbers hinzu und retournieren am Schluss die Liste soweit. So, dieses Beispiel ist einmal recht einfach gewählt, einfach aus dem Grunde, man kann diese Methode rein theoretisch sehr einfach mit einem Yield versehen. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, okay, was macht denn eigentlich Yield? Was ist der Hintergrund von Yield? Ich fange mal da ganz gerne mit den Regeln an. Wenn Sie Yield verwenden möchten, dann ist das ein sehr einfaches Szenario. Sie müssen sich nur an ein paar Sachen halten. Das erste ist einmal der Rückgabewert. Der Rückgabewert ist eingeschränkt in der Verwendung mit Yield. Und wir werden auch noch sehen, Async und Await ist das genau der gleiche Fall. Auch hier sind wir im Datentyp etwas eingeschränkter. Im Falle von Yield muss nämlich die Methode ein sogenanntes IEnumerable zurückgeben. IEnumerable ist eigentlich ein sehr... IEnumerable, ja, richtig geschrieben. Noch einmal. Ja, beim dritten Mal funktioniert es dann. IEnumerable ist ein Basisinterface im gesamten .NET Framework und es gibt sogar eine Schleifenart, die bezieht sich immer sehr gerne auf dieses Interface. Das ist die beliebte For-Each-Schleife. Eine For-Each-Schleife brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht erklären. Ich hoffe, jeder von Ihnen hat schon mal in Ihrem Leben eine For-Each-Schleife geschrieben oder vielleicht auch zwei Stück davon. Dürfte hoffentlich der Fall sein. Man muss sich nur immer überlegen, wenn ich jetzt hier sage, okay, ich habe jetzt meine Numbers und ich gehe mit einer For-Each diese Number hier durch. Was passiert denn hier technisch gesehen? Und das ist meistens etwas, was man sehr gerne vergisst. Wenn ich mit einer For-Each über eine Aufzählung, über eine Menge iteriere, geht diese For-Each her und sagt, okay, liebe Numbers, ein GetEnumerator. Und das ist eigentlich das Einzige, was in diesem Interface definiert worden ist. Und ich sage immer so, ein Enumerator ist im Grunde ein Türsteher. Ein Türsteher der Menge. So wie der Sprecher vor der Menge sagt, okay, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute hier drinnen sitzen. Das Einzige, was ich machen kann, ist, wir gehen sie der Reihe nach hier einfach durch. Das können wir machen. Und das kann ich mit Yield sehr einfach abbilden dann. Was mache ich nämlich? Statt hier zu schreiben, ich möchte eine neue Liste haben, lösche ich diese Zeilen hier komplett raus. Das Einzige, was ich hier reinschreibe, ist hier ganz gern ein Yield Return I. Damit habe ich die Funktion prinzipiell wieder kompilierfähig gemacht. Das Einzige, was ich geändert habe, ich habe keine Liste mehr. Jetzt verhält sich diese ganze Methode aber ein bisschen anders als davor mit dieser Liste, die wir instanziert haben. Und da gibt es immer diese berühmte Frage von mir, wenn man hier mal einen Breakpoint hinsetzt und wenn man auch mal hier in dieser Schleife einen Breakpoint hinsetzt und das Ganze ausführt. Was ist das erwünschte Verhalten? Und ich bitte Sie jetzt einfach mal ganz kurz durchzugehen. Angenommen, ich klicke jetzt einmal auf diesen Button drauf, dann wird der erste Breakpoint ausgelöst. Ich werde nun über diese Zeile mit F10 drüber steppen. Wie oft wird der Breakpoint unten ausgelöst werden? Nur mal kurz selber überlegen. Hat jeder eine Zahl im Kopf? 10-mal, 100-mal, 1-mal? Ich springe drüber 0-mal. Wäre die richtige Antwort gewesen. Wer hat das für sich gedacht? Die 0? Ja, sind wir schon mal ganz gut dabei. Warum 0-mal? Das Besondere an Yield ist, im Grunde bildet Yield compilertechnisch diese Methode als Enumerator ab. Das bedeutet, es ist jetzt in dieser Variable Numbers nur die Definition, wo kann ich mir einen Enumerator abholen für diese Menge. Und genau das ist passiert. Wir haben in diesen Numbers nur eine Referenz drauf, ich kann mir einen Enumerator abholen und das passiert in dieser For-Each nämlich jetzt hier. Wenn ich hier bei der For-Each nämlich mal ein bisschen durchsteppe, dann sieht man recht gut im Debugger auch, jetzt ist dieses Schlüsselwort for each gelb. Jetzt dieses Numbers, und das ist der Moment, wo die for each nämlich einmalig sagt, okay, ich hole mir jetzt einen Enumerator für mich ab. Und sobald ich diesen Enumerator habe, kann ich die Menge mal durchsteppen. Die Funktionen eines Enumerators sind nämlich sehr, sehr simpel. Der kann nämlich sagen, okay, current item, das ist das momentane Item, das ich im Zugriff habe, das ist von mir aus die erste Person in dieser Reihe. Und die Funktion MoveNext. Gehen wir zur nächsten. Und beim MoveNext kann ich sagen, okay, ich bekomme einen Bool, gibt es noch wen oder gibt es keinen? Und das war es bereits. Das heißt, aus einem Enumerable bekomme ich auch nur die Information, okay, wir gehen die Menge durch und das war's. Ich weiß nicht, wie viel, ich weiß auch nicht, wie viel ich schon gemacht habe und so weiter. Dementsprechend hole ich mir den Enumerator ab, ihn wird gelb und dementsprechend sagt er jetzt, okay, move next. Gib ihm mal das erste Element. Und in dem Moment, wo ich da sage, move next, springt er jetzt erst in die Methode. Holt sich das erste Ergebnis raus, vor int i ist 0, bla bla bla, bis zum Yield und sagt dem Yield, okay, ich gebe jetzt mal das erste Element raus. Und jetzt fängt hier das Verhalten an, was ich eben sehr gerne mit diesem Yield zeige, weil das sich in Async und Await widerspiegelt. Wenn ich hier sage, Yield return i, gib das erste Element bitte zurück, dann passiert nun Folgendes, dass diese gelbe Zeile wieder nach oben springt. Das Programm springt nach oben in die For-Each zurück. Dieser eine Datensatz wird bearbeitet und anschließend kommt er genau dorthin wieder zurück, wo er die Methode verlassen hat. Und das ist einfach so ein Konzept, was man ein bisschen lieben lernen muss, sage ich mal. Man wird nämlich jetzt sehen, okay, yield return i, ich bin wieder in der For-Each, dieses yield return i wird der Variable n zugewiesen. Ich kann mit n irgendwas machen. Ich mache in dem Fall mal nichts. Und anschließend wird wieder in markiert. Man sieht auch, Numbers wurde gar nicht gelb markiert, weil den Enumerator haben wir ja schon abgeholt. Das heißt, mit in sagen wir jetzt wieder move next, gib mir mal das nächste Element. Und dann springt er jetzt in die Methode zurück, genau dorthin, wo er sie verlassen hat. Das heißt, dort, warte, leider F10, hinter diesem yield return i. Dementsprechend haben wir jetzt eigentlich nichts anderes als eine Verkettung von oben und unten, wo er zwischen der aufrufenden Methode und der Enumerationsmethode immer hin und her springt. Gib mir ein Ergebnis, gib mir ein Ergebnis und so weiter. Bis er halt unten angelangt ist und sagt, okay, ich bin fertig. Im Hintergrund passiert da viel, viel mehr. Man kann sich aus diesem C-Sharp-Programm dann auch mal den IL-Code anschauen. Was im Grunde passiert ist, es wird ein anonymer Enumerator geschrieben im IL-Code direkt. Und dieser Enumerator spiegelt genau diese Logik wider, dass man sich immer ein Element abholen kann, ein Element aus dieser Menge. Und das finde ich einfach mal so ein Grundkonzept. Über dieses Yield könnten wir jetzt noch eine weitere Stunde reden, einfach um zu verstehen, okay, es gibt Schlüsselwörter im C-Sharp, die sich merken, okay, wo bin ich? Ich kann aus dieser Methode rausspringen und ich kann dann in die Methode auch wiederum zurückkommen. Das finde ich aber ein sehr, sehr wichtiges Konzept. Hinter diesem Yield Return steckt natürlich ganz viel anderes noch. Ich hoffe, von Ihnen verwendet der ein oder andere auch dieses Framework Link. Einfach, wo ich mit Daten arbeiten kann. Das dafür ist eine Grundlage von dreien, die Link überhaupt möglich machen. Wer sich also schon mal gewundert hat, warum Link dieses verzögerte Ausführen hat und so weiter, das ist der Grund. So viel zu Yield. Dieses Verhalten hat eben Microsoft gesagt, okay, Yield, das ist eine Sache, Enumeratoren zu bauen. Wir könnten dieses Konzept aber auch dazu verwenden, asynchron zu programmieren. Und das ist im Grunde diese Grundlage für Async und Await. So, Schwenk zu unserem eigentlichen Thema. Async und Await sind im Grunde die Schlüsselwörter, um Asynchronität zu gewährleisten. Und da erwähne ich immer ganz gerne Asynchronität. Bitte ein bisschen aufpassen. Asynchronität hat prinzipiell mal nichts mit Parallelisierung zu tun. Das sind nämlich immer so zwei Begriffe, die fallen sehr schnell in einem Satz. Ich mache etwas asynchron, dementsprechend mache ich irgendwas parallel. Das muss nicht immer der Fall sein. Das ist nicht immer der Fall. Kann man gleich in dem Atemzug machen, aber sollte man dementsprechend auch aufpassen mit dieser Aussage dann. Was ist parallel, was ist asynchron? So, dafür habe ich mir folgendes Beispiel mal ausgedacht. Ich möchte ganz gerne mit Ihnen ein sehr einfaches Programm schreiben. Dieses Programm sieht folgendermaßen aus. Ich habe hier oben einen Button und wenn ich auf diesen Button draufklicke, würde ich ganz gerne aus einem Verzeichnis die Hash-Summe von beliebigen Dateien berechnen. Das heißt, ein bisschen ein I/O-Task, ein bisschen ein Berechnungstask, einfach um zu zeigen, okay, wir können hier mit technischen Mitteln sehr einfach etwas asynchron machen. Und das möchte man mit dieser TPL und mit diesem Async und Await machen. Die Grundlage für Async und Await ist eine Grundklasse, die seit .NET 4.0 dabei ist. Das ist der sogenannte Task. Ein Task, um das dreht sich's. Bei Yield war es das IEnumerable, beim Async und Await ist es der Task. Ein Task ist für mich gesehen ein bisschen ein besserer Thread, kann man so sagen. Threading ist etwas, das gibt es seit jeher. Unter C++ war das genauso möglich wie unter C#. Nur wenn wir uns ehrlich sind, wer arbeitet gern mit Threads? Oh, Respekt. Wollen Sie raufkommen? Respekt. Warum? Es ist einfach, wenn man ein bisschen mit Threading arbeitet, meistens anfänglich ganz okay und spätestens beim ersten Bug, ja, packen Sie mal die Weinflasche aus. Das könnte eventuell länger dauern. Macht nicht wirklich viel Spaß. Mit dieser TPL hat Microsoft damals mit 4.0 ja schon die Möglichkeit geschaffen, das Ganze ein bisschen feiner gewappt zu haben mit diesem Task. Ein Task hat immer einen Zustand. Ein Task kann verbunden werden mit anderen Tasks. Er kann Child-Tasks haben. Er kann ein Ergebnis haben und so weiter. Das heißt, ganz, ganz viele Funktionen, die wir früher beim Threading-Verhalten immer selber reinprogrammieren haben müssen, sind alle schon in diesem Task drinnen. Das war mit 4.0 bereits. Mit 4.5, mit dem .NET Framework 4.5, hat Microsoft gesagt, okay, wir gehen einen Schritt weiter. Wir schaffen diese Async und Await Schlüsselwörter, damit wir mit diesem Task noch komfortabler arbeiten können als jeher. So, wie sieht das in echt aus? Folgende Sache. Ich habe hier mein Main Window, diesmal ein WPF-Beispiel. Da fühle ich mich ein bisschen heimischer als unter Windows Forms, muss ich sagen, mittlerweile. Mit diesem netten Button hier, Calculate Hash, wo ich sage, okay, wenn jemand da drauf drückt, wird eben ein Kommando ausgeführt. Da gibt es auch bereits ein Binding auf eine Calculate Hash Command und eine Listbox, wo ich sage, ich mache ein Binding auf Result und dieses Result wird dann einfach sein, eine Auflistung von Dateien mit ihrer Hash-Summe. Schön. Wie sieht der Code dahinter aus? Der Code dahinter ist noch nicht existent, den werden wir jetzt kurz anlegen müssen. Das heißt, es gibt einen I-Command Calculate Hash mit einem Get und ein Public IEnumerable of, ich nenne das mal FileHash, Result mit einem Get. Danke. Und FileHash wird eine kleine Klasse sein, eben mit einem String, FileName. Und einer Hash-Summe. So. Wenn jemand auf diesen Command, also auf diesen Button draufklickt, dann machen wir Folgendes. Wir rufen die Methode Calculate auf und in dieser Calculate-Methode wollen wir diese Hash-Berechnung machen. Wie geht das? Ganz einfach. Man kann ja sagen, okay, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich mache das Ganze mit MD5. Das ist so eine klassische Möglichkeit, File-Hashes zu berechnen. Das heißt, ich kann hier sagen, Compute Hash, gebe hier irgendeinen Stream hinein und er berechnet aus diesem Stream, das können mehrere Gigabyte an Daten sein, eine Hash-Summe, einen Hash-Wert und dementsprechend kann ich das über ein Verzeichnis drüber laufen lassen. Das Problem, was man hier hat, ist eben ganz üblich in der GUI-Entwicklung, wenn ich das bei einer Datei mache, geht das meistens noch relativ schnell. Wenn ich das bei einer größeren Datenmenge mache, dann wird das Ganze recht mühsam. So, wir schauen uns das Ganze mal an für eine Datei. Das heißt, ich sage hier, war Files ist gleich directory.getFiles aus dem Verzeichnis hier. Ich nehme einfach das erstbeste File, was ich bekommen kann. Ich mache einen Stream aus dafür. Und berechne anschließend die Summe über diesen Stream hier. So, schön und gut. Diese Methode ist einmal prinzipiell sehr einfach aufgebaut. Haben ein paar Instanzierungen, ein paar Methoden, die ich aufrufe. Das Problem, was wir hier haben, ist im Grunde genau diese Synchronität. Das heißt, jemand ruft die Anwendung auf, drückt auf diesen Button drauf, ich werde eben die erstbeste Datei hashen. Wenn ich Glück habe, ist es eine recht kleine Datei, das wird mit einem Fingerschnips funktionieren. Wenn ich Pech habe, ist es eine große Datei, was wird passieren? Der GUI-Thread wird blockiert. Man hat das nette Verhalten, Oberfläche reagiert nicht, ich kann das Fenster nicht mehr verschieben, ich kann es nicht größer machen, ich kann es nicht kleiner machen. Der Kunde ruft bei mir an und sagt, lieber Entwickler, naja, funktioniert nicht ganz wie gewollt. Was ist unsere Aussage als Entwickler? Kaufen Sie sich eine gescheite Hardware. Doch ganz einfach. Was man eben machen kann, ich kann das Ganze in Threads auslagern, klassischerweise mit .NET 1.0, Threading. Das wollen wir eben nicht machen, ich möchte mit diesem Task arbeiten. Und das kann ich jetzt hier schon sehr, sehr einfach machen. Es gibt nämlich diese Klasse Task in dieser Form, wo ich sagen kann, okay, es ist eine Aufgabe, die kann ich starten, die hat einen Anfangszeitpunkt und einen Endzeitpunkt hoffentlich. Und die zweite Form ist die generische Überladung, der Task of T. Die Result in dem Falle sogar, das ist eben das Ergebnis. Das heißt, ich habe eine Aufgabe, die ich starten kann, die läuft eine unbestimmte Zeit, mal eben lang, mal eben kurz und hat am Ende dann ein Ergebnis, das ich abrufen kann. Und dafür wird dieses Await dann nochmal sehr, sehr interessant. In unserem Fall wollen wir ja sogar ein Result haben, das heißt, ich möchte eine Aufgabe starten, ich gebe einen Dateinamen hinein, das Ding macht die Datei auf, berechnet die Summe und liefert mir dann die Summe zurück. Und dementsprechend übernehmen wir dann die zweite Variante, Task of T-Result. Das möchten wir eben haben. So, wie kann ich einen Task erzeugen? Gibt es verschiedene Möglichkeiten, leider. Die erste Möglichkeit wäre mal über die direkte Instanzierung mit New. Davon wird von seitens Microsoft abgeraten, sollte man nicht unbedingt machen. Hat ein paar Zusammenhänge mit dieser TPL, was nämlich dann dahinter steckt. Seit 4.5 gibt es eine sehr, sehr knackige Lösung dafür. Es gibt eine statische Methode, die nennt sich TaskRun. Das heißt, ich möchte mal eben schnell einen Task starten und hinter diesem Task steckt dann bereits ein Thread, der diesen Task abarbeiten wird. Das heißt, das Einzige, was ich hier reingeben muss, ist eine Action. Ich mache das hier mal als eine kleine Lambda-Expression. Das heißt, TaskRun genau diesen Codeabschnitt hier. Und die Sache ist schon erledigt. Das heißt, eine kleine Zeile eingefügt und ich habe bereits jetzt einen Task, einen Thread, der das abarbeiten wird. Dazu ist ganz gut zu wissen, wenn ich mit einem Task arbeite, dann gibt es dahinter einen sogenannten Task Scheduler. Den kann man sich auch jederzeit abrufen oder mal nachschauen, was das eigentlich ist. Wenn dieser Task Scheduler, da gibt es nämlich einen Default Scheduler, der was ich dafür zuständig ist, beziehungsweise auch einen Current, der eben momentan in der Verwendung ist. Dieser Task Scheduler ist dafür zuständig, die Tasks, die man erzeugt irgendwo in seiner Anwendung, auf Threads wirklich zu mappen. Es ist nämlich nicht so, wenn ich sage, okay, ich erzeuge jetzt mal 1 Million Tasks, dass jetzt wirklich 1 Million Threads laufen werden. Weil erst dieser Task Scheduler ist dafür zuständig zu sagen, okay, wenn es einen Task gibt, mappe ich den auch in einem gewissen Intervall auf einen Thread, der sich darum kümmert, diesen Task abzuarbeiten. Im Standardverhalten ist in diesem Task Scheduler ein sogenannter Thread Pool Scheduler drinnen. Thread Pool ist auch eine etwas ältere Technologie im .NET Framework, das klassische Prinzip des Thread Recyclings. Ich habe einen Pool mit Threads drinnen, ich kann aus diesem Pool einen Thread herausnehmen, ich kann mit dem was tun und wenn ich fertig bin, gebe ich ihn auch wiederum zurück. Und das ist im Grunde der Standard-Scheduler, der sich darum kümmert, automatisch den Thread-Pool zu verwenden. So, jetzt haben wir hier unseren Task, der läuft und berechnet anschließend hier unten sein Result. Jetzt müssen wir irgendwie noch dieses Result abrufen aus diesem Task und das würde jetzt folgendermaßen gehen. Ich könnte hier schreiben, Task. Sollte man vielleicht auch zurückgeben. Das heißt, wir haben hier einen Task of String, weil wir geben einen String ja zurück. Sofern man es konvertiert. Dann kann ich hier sagen, ich hätte ganz gern diesen Task Result. Dann kann ich den abfragen. Das ging auch schon unter 4.0. Das Problem, was ich habe, wenn ich auf dieses Property Result zugreife und der Task ist noch nicht beendet, dann ist es schon wieder ein blockierender Aufruf. Das heißt, ich blockiere nach wie vor die GUI und ich habe eigentlich überhaupt nichts gewonnen. Da ist zwar die Berechnung gestartet worden in einem Task, aber synchron werde ich wieder warten darauf, naja, wann bist denn du fertig? Ich kann eben mit 4.5, .NET 4.5 im Standardverhalten und mit C-Sharp 5.0 sagen, okay, ich verwende jetzt Async und Await, um das Ganze etwas feiner zu gestalten. Was muss ich dafür machen? Zwei Dinge. Die erste Regel ist einmal, es gibt keine Methode, wo nicht Async und Await in Kombination auftritt. Das heißt, Async und Await sind zwei Schlüsselwörter, die meistens in Verbindung auftreten, weil sie sonst recht wenig Sinn machen. Das erste ist einmal, ich muss eine Methode markieren als, Achtung, diese Methode selbst ist asynchron. Das ist eben dieses typische Async. Wenn ich das so hinschreibe, wird es bei mir bereits leicht gräulich, es wird auch grün hinterlegt. Ich bekomme im Visual Studio auch sofort eine Warnung. Naja, Async, da ist kein Await drinnen. Ist das schon gewollt von dir, eben aus dem besagten Grunde? Es macht in den meisten Fällen nur Sinn in Verbindung miteinander. Ich muss aber Async hinschreiben, um die Markierung zu gestalten. Diese Methode ist asynchron und kann dann Folgendes machen. Ich kann sagen, okay, ich würde ganz gern das Ergebnis haben, der File-Hash, und zwar ist das das Ergebnis dieses Tasks. Und auf dieses Ergebnis möchte ich hier ganz gern awaiten, sage ich jetzt einmal. Und das ist im Grunde jetzt sehr, sehr ähnlich zu dem Yield. Und deswegen habe ich Yield kurz vorher gezeigt. Es wird dieser Task nun gestartet, Datei wird geöffnet, Hashing-Algorithmus läuft drüber und so weiter. In der Zeile, wo ich aber schreibe, await task, wird das Programm hingehen und in dem Moment, wo dann steht await, wird er sagen, okay, dieser Task läuft noch. Er springt raus zum Aufrufer und sagt, okay, ich mache dort weiter, wo ich hergekommen bin. Das heißt, er lässt den GUI-Thread weiter arbeiten. Und in dem Moment, wo der Task sagt, ich bin fertig oder ich wurde abgebrochen oder ich habe eine Exception oder was auch immer, kommt an diese Stelle hier zurück. Und Sie können ganz normal im Programm weitergehen, von oben nach unten, in gewohnter Weise. Das heißt, das, was wir unter Yield hatten mit Move Next, gib mir das nächste Element, ist das Await, was sagt, okay, lieber Task, wenn du fertig bist, kommst du zu mir zurück. Das heißt, ich kann das hier mal ein bisschen übertreiben. Ich mache jetzt hier mal rein ein Thread Sleep von 5 Sekunden. Das heißt, dieser Task wird auf jeden Fall mal länger dauern. Ich würde sagen, 5 Sekunden blockiere ich auf jeden Fall. Dann wird die Summe berechnet und anschließend das zurückgegeben. Wenn ich also hier mal einen kurzen Breakpoint reinmache und das Ganze mal ausführe mit dem richtigen Startprojekt, was ich jetzt leider noch nicht, doch, habe ich eingestellt. Kann ich hier draufklicken, der Breakpoint wird ausgelöst, das heißt, okay, jetzt wird der Task gestartet. Ich habe diesen Task hier mal gequeued, das heißt, ich könnte jetzt auch mal den Breakpoint hier reinmachen. Und jetzt in dieser gelb markierten Zeile steht ja Await Task. Ich möchte auf das Ergebnis warten. Dementsprechend gehe ich jetzt mit F10 weiter. Man wird dann sehen, okay, nach 5 Sekunden durch das Debugging-Verhalten jetzt vielleicht ein bisschen blöd zu zeigen, vielleicht nochmal. Ich sage Await den Task, die Oberfläche reagiert, ich kann jederzeit damit arbeiten und nach genau 5 Sekunden springe ich wieder zurück und sage, okay, nach 5 Sekunden, ich habe das Ergebnis jetzt bekommen. Das heißt, das ist das Verhalten von diesem Await. Spring raus, mach was anderes, komm zurück, wenn das Ergebnis wirklich da ist. Und dann kannst du damit arbeiten. Das heißt, das wäre mal das einfachste Verhalten von Async und Await. Wichtig zu merken ist im Grunde, okay, ich brauche einen Task. Ohne Task funktioniert mal gar nichts. Async und Await funktioniert nur mit dieser Klasse. Async und Await kommen nur in Verbindung miteinander auf. Und das dritte ist, wenn ich sage, awaite diesen Task, ich gebe die Arbeit frei, ich springe zu meinem aufrufenden Teil zurück. Der kann weitermachen und anschließend, wenn das Ergebnis da ist, mache ich dort weiter, wo ich war. So viel mal dazu. Was können wir jetzt noch machen? Es gibt noch ein paar Regeln, auf die sollte man sich dann ein bisschen einlassen, wenn man mit dem ganzen Ding hier arbeitet. Ich mache mal Folgendes und ich werde jetzt ein bisschen ein Refactoring machen von diesem Code. Ich möchte ja eigentlich das Ganze dann irgendwann grafisch darstellen, das heißt, Ich habe hier eine Klasse FileHash, die einen Namen nimmt und ein Hash als String hat. Dementsprechend würde ich das Ganze hier ein bisschen in Methoden aufsplitten. Und da werden wir ein paar Eigenheiten von Async und Await noch kennenlernen. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache hier eine statische Factory-Methode rein, public static FileHash create für folgendem FilePath. Und werde mir diesen Code von hier oben einfach mal nach unten verschieben. Ich werde sagen, okay, um einen FileHash zu erzeugen, gibt es folgenden Task. Der wartet jetzt auch nicht mehr 5 Millisekunden, der öffnet eben diesen gewünschten FilePath, den ihr bekommt, und er retourniert hier ein New FileHash. Der FileName ist eben dieser FilePath an sich. Oder machen wir es sogar ein bisschen schöner. New FileInfo FilePath. Name. Und hier macht man ein Hash ist gleich. Schön. Dann haben wir jetzt hier ja unseren Task. Der liefert uns jetzt keinen String mehr, sondern jetzt liefert er uns einen File-Hash an sich. Und jetzt könnte ich folgende Sachen machen. Der Return-Wert von dieser Methode passt jetzt nicht mehr. Ich habe hier einen Task of File-Hash. Den muss ich jetzt irgendwie auch zurückgeben. Möglichkeit Nummer 1 wäre jetzt zu sagen, okay, diese Methode hier retourniert diesen Task einfach nur, dann habe ich hier diesen Task of FileHash. Das könnte ich hier so machen. Wäre eine gängige Lösung auch unter, sage jetzt mal, C# 4, .NET 4.0, wäre dort genauso möglich, soweit einmal. Wir wollen das Ganze mit Async und Await machen. Da kann ich jetzt Folgendes ändern. Ich kann sagen, okay, das ist eine public static async Methode. Die retourniert einen FileHash und ich sage hier return await task. Und dann muss man sich diese Methodensignatur dann doch einmal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Weil er jetzt sagt dann natürlich, okay, ich awaite hier einen Task. Und was ich jetzt zurückgebe, ist Folgendes. Ich markiere die Methode als asynchron. Ich sage, der Return-Wert von dieser Methode ist ein Task of FileHash. In der letzten Zeile steht hier ein Return-Await-Task. Wenn man sich jetzt mal ganz kurz überlegt, was ist denn das eigentlich, wenn ich hier eine Variable einführen würde? Was ist Test für einen Datentyp? Da ist immer war so schön, gell? Kann man so gut lesen. Wenn man drüber fährt, ist das ein FileHash. Das heißt, wir haben hier eigentlich den konkreten Datentyp, den ich wirklich zurückbekomme von diesem Task. Und ich sage hier Return Test. Das ist kein Kompilierungsfehler. In der Methodensignatur steht drinnen, ich gebe zurück einen Task of FileHash. Die Implementierung davon macht ganz was anderes. Und das ist gerade am Anfang, wenn man mit Async und Await noch nicht ganz so viel gearbeitet hat, ein bisschen eigenartig, ist aber richtig so. Warum? Ich überlege noch einmal das Ganze mit Yield auch nochmal. Yield war ja so, der Aufrufer sagt getEnumerator. In unserem Fall von Async und Await ist es nämlich genau dasselbe. Irgendwer sagt ja bei uns create. Und der weiß ja gar nicht, dass das asynchron ist. Der weiß ja gar nicht, dass da irgendwas in einem Task passiert, mit Threading passiert und so weiter. Deswegen müssen Methoden, die asynchron sind, die was mit Tasks arbeiten, die mit Await arbeiten, immer auch einen Task zurückgeben. Entweder ein Task of T-Result, das heißt, sie haben wirklich ein Ergebnis, oder einfach nur Task ohne Ergebnis, weil bereits das ist die Information, okay, das ist ein Task, der wird irgendwann gestartet, der hat auch hoffentlich irgendwann ein Ende. Würde ich jetzt nämlich hier hinschreiben, ich bin ein Public Static Async Void Methode, woher soll der aufrufende Teil von mir wissen, dass ich asynchron bin? Das wäre nicht möglich. Das heißt, Faustregel Nummer 1 ist, Async und Await kommt nur mit Methoden vor, die was bitte nicht void sind, sofern es geht. Wenn ich einen Event-Händler habe irgendwo und auf ein Event reagiere, ist das meistens eine Void-Methode, das kann ich auch nicht mehr ändern. In unserem Fall können wir es beeinflussen und das sollten wir auch machen. Das heißt, Wir haben hier wirklich die Markierung, wir sind asynchron, wir geben einen Task zurück und dieser Task hat ein Ergebnis, File-Hash. Dementsprechend können wir jetzt hier raufgehen und können sagen, okay, ich gehe mit einer for each alle Files durch und kann sagen, okay, File-Hash create für diese Datei einmal diesen Hash. Wieder mal ein großes Gedankenspiel. Welcher Datentyp ist jetzt diese Variable File-Hash? Was haben wir hier? Einen Task. Methode retourniert er dennoch immer noch das, was in der Signatur drinnen steht, einen Task of File-Hash. Was kann ich jetzt aber machen? Genau das gleiche wie vorhin. Ich awaite eben diesen Aufruf und sage, okay, der erzeugt halt da irgendwo was im Task, im Thread. Und wenn er fertig ist, soll er bitte hier zurückkommen. Was kann ich jetzt damit machen? Ich könnte mir jetzt hier eine Private Observable Collection bauen. Auf FileHash. Kann die instanzieren und kann sagen, okay, wenn ich den Hash erzeugt habe, füge ich den soweit hier hinzu. Das macht die ganze Sache natürlich jetzt ein bisschen einfacher. Jetzt kann ich jetzt sagen, okay, Result ist gleich diese Hashes. Und dementsprechend werde ich dann hier im XAML mit diesem Binding auf Result. Ja, mit diesem Binding auf Result automatisch diese Ergebnisse bekommen. Das heißt, ich kann die ganze Anwendung schon mal starten. Calculate Hash. Und bekomme daraus bereits die Hash-Werte von zwei Dateien automatisch. Der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht überlegen, Moment einmal, wir arbeiten im GUI-Bereich. Jetzt Start klickt, da wäre auf den Button drauf. Ein Task wird gestartet, ein Thread wird gestartet. Und das typische Problem, was wir da immer hatten, waren ja, naja, auf GUI-Elemente darf immer nur ein Element zugreifen. Durch dieses Async und Await passiert nämlich noch ein kleiner Nebeneffekt. Wir gehen hier in diesem Code her und sagen, okay, es klickt irgendwer drauf, wir rufen die Methode Calculate auf. Synchron, wir sind im GUI-Thread. Wir sagen synchron im GUI-Thread sogar, okay, gib mir bitte alle Dateien, die was dort im Verzeichnis drinnen sind. Das heißt, der GUI-Thread ist in dem Zeitpunkt auch blockiert, kurzzeitig. Wir gehen mit einer for-each diese Dateien durch, auch noch immer synchron und hier sagen wir jetzt auf einmal await. Das bedeutet, derjenige in dieser Methode, der was es aufruft, hüpft hier hinein, wird einen neuen Task erzeugen, das wird in einem Thread passieren. Und sobald der Thread sagt, okay, ich bin beendet, werden wir an diese Stelle zurückspringen. Und zwar in den Kontext zurück, aus dem wir gekommen sind. Das heißt, vor dieser Zeile waren wir im GUI-Thread. Wir sagen await, es wird ein bisschen dauern. Wir werden zurückkommen und wir kommen dann an dieser Stelle, wenn die Variable FileHash gefüllt wird, zurück und wir sind im GUI-Thread drinnen. Dementsprechend haben wir keine Synchronisationsprobleme mehr. Das heißt, alles, was vorher mit Dispatcher und so weiter gemacht werden musste, ist jetzt erschlagen. Bitte. Nein. Ist es nicht notwendig. Also die Frage war gerade, wir haben jetzt hier ein Await, Nummer 1, und wir haben auch hier drinnen noch einmal ein Await. Ist das notwendig? Ist es nicht, würde ich jetzt auch so wirklich in Best-Practice-Ansatz nicht machen, dann würde ich hier wirklich sagen, okay, ich gebe diesen Task zurück. Es gibt eine Methode CreateAsync. Es ist halt ein Task, und wenn der Aufrufer das mit Await erwarten möchte, dann soll er das bitte machen. War jetzt mehr so Demonstrationszwecke einfach. Klar? So, bohren wir das ganze Beispiel ein bisschen noch auf. Ich sage hier noch, okay, search pattern bitte alle Dateien und hier sage ich noch all directories, das heißt, wir haben jetzt da eine rekursive Suche nach unten, dementsprechend werden hier nämlich alle Verzeichnisse durchsucht, das sind dann schon ein bisschen mehr Verzeichnisse soweit, das heißt, wir haben jetzt wirklich schon mal was zu arbeiten. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich klicke natürlich auf den Button hier drauf. Man sieht auch schön, wie jetzt die Liste wächst. Die Oberfläche friert jetzt auch hier nicht ein. Wir haben aber nach wie vor synchrone Aufrufe hier drinnen. Und dieses GetFiles zum Beispiel, hier, ist nach wie vor ein synchroner Aufruf. Das bedeutet, wenn wir hier nach wie vor ein Verzeichnis auswählen mit relativ viel Unterverzeichnissen, ich sage jetzt wiederum 1000 Verzeichnisse, C:\backslash zum Beispiel, dann ist es nach wie vor auch wiederum ein recht zeitintensiver Prozess da dahinter. Und auch hier können wir mit Async Await die ganze Sache ein bisschen besser machen, weil gerade für solche Aufrufe könnte man jetzt hier schreiben, okay, Moment mal, ich mache ja Folgendes, ich awaite genau diese eine Zeile. Das heißt, hinten noch mit Klammern abschließen. Gut. Das heißt, ich gehe in diese Methode rein und das erste ist einmal, okay, ich starte einen Task, der holt sich alle Files raus. Der GUI-Thread ist weiter entlastet, kann arbeiten, ganz normal. Er kommt zurück mit dem Ergebnis, hier sind bitte alle Dateien, die ich gefunden habe. Das heißt, die sind wieder im GUI-Thread drinnen. Und anschließend sagen wir, okay, wir gehen im GUI-Thread mit einer foreach durch, erzeugen wiederum asynchron den File-Hash für jede Datei und hüpfen dann zurück in den GUI-Thread und im GUI-Thread fügen wir einfach nur noch das Ergebnis hier ganz kurz dazu. Sache ist erledigt. Das heißt, wir haben jetzt bereits einen Code, der den GUI-Thread richtig viel entlastet. Das heißt, er muss eigentlich nur noch jetzt Folgendes machen, dass er mit einer foreach einfach die Ergebnisse durchgeht und jedes Mal das Ergebnis, das er bekommen hat, in diese Observable Collection reingibt. Das heißt, wir könnten jetzt jedes x-beliebige Verzeichnis bereits eigentlich auswählen, können sagen, okay, dieses Verzeichnis wollen wir jetzt hashen, völlig egal, wie groß es ist, die GUI wird in diesem Falle nicht einfrieren. Gut, wenn man jetzt ein relativ großes Verzeichnis wählt, wäre natürlich ganz angenehm, dass man zum Beispiel Folgendes hat, einen Fortschrittsbalken. Das ist ja auch wiederum so ein beliebtes Szenario. Ich habe irgendwo etwas längerläufiges. Ich würde ganz gerne einen Fortschrittsbalken sehen, von links nach rechts. Wie weit ist es denn? Das geht jetzt auch mit der Methodik sehr, sehr einfach. Was kann ich machen? Ich füge hier mal zum Beispiel zwei Properties ein. Ein public int file count, nennen wir es mal so. Und ein public int current file index oder sowas in der Richtung. Das heißt, ich möchte eine Property haben, wo drinnen steht, ich möchte ganz gern 1000 Dateien berechnen und einen Current File Index, wo drinnen steht, ich bin jetzt bei der ersten, zweiten, dritten, 999. Datei angelangt und dementsprechend sieht dann der Progressbar auch so aus. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist ein bisschen WPF-Schnickschnack, das heißt, das typische iNotify Property Changed halt, was halt so zu machen ist. Dann kann ich hier noch sagen, okay, on property changed. Hier das genau dasselbe nochmal. Einfach um der Oberfläche mitzuteilen. Achtung, hier hat sich die Property geändert. Die Oberfläche aktualisiert ich mal, hole sie den aktuellen Wert nochmal ab. Was mache ich hier? Ich sage einfach, okay, dieser File Count ist das, was hier drinnen steht in den Files Length. Und for each, da sage ich einfach, okay, der Current File Index plus plus. Und davor sollte ich den Current File Index vielleicht noch auf 0 setzen, beziehungsweise auch sagen, okay, alle Ergebnisse, was ich davor hatte, lösche ich nochmal raus. Das heißt, damit habe ich eigentlich schon eine ganz simple Berechnung eines Fortschrittsbalken implementiert. Ich sage, okay, so viele Dateien haben wir, so viele Datei ist es und die ganze Sache ist schon erledigt. Aufgrund dessen, dass ich das Ganze relativ elegant jetzt da mit diesem Async und Await aufsplitten konnte, hat die GUI nach wie vor sehr, sehr wenig zu tun. Das Einzige, was sie machen muss, ist im Summe die foreach durchgehen und ein Integer erhöhen. Das schafft sie allemal. So, wie sieht das Ganze grafisch aus? Ich mache mal hier irgendwo eine kleine Progressbar rein. Ich sage, okay, es ist eine Grid-Row 1, hat eine Höhe von, was weiß ich, 18 Pixel, ein bisschen eine Margin, hat ein Maximum von Binding auf File-Count. Und ein Value, das heißt einen aktuellen Wert von einem Binding auf den Current File Index. Sache ist schon erledigt. Das heißt, kann die Anwendung schon mal starten. Man wird sehen, okay, ich calculate den Hash hier, Progressbar von links nach rechts und das Ganze komplett asynchron. Wäre mal ein ganz einfaches Beispiel. Man muss sich bei diesem ganzen Code jetzt ein bisschen überlegen, was müsste man programmieren, wenn man dieses Modell des Async und Awaits und dieses Tasks nicht hat. Das würde nämlich bedeuten, man müsste sich einen eigenen Thread bauen, der dieses directory.getFiles macht in der ersten Zeile. Man müsste sich einen Mechanismus machen, wenn dieser Thread fertig ist, wird irgendwo das Ergebnis hingeschrieben. Es muss irgendwo eine Notifizierung geben, Achtung, es hat sich was geändert, ich bin fertig. Anschließend wird der File-Count berechnet, anschließend wird mit der for each durchgegangen, ein neuer Thread wird erzeugt und. Haben Sie ungefähr eine Vorstellung, wie viele Zeilen Code Sie dafür schreiben müssen? Das ist eine schöne dreistellige Nummer. Und die ganzen Synchronisationsprobleme sind dann auch nochmal gegeben. Das heißt, da hat man deutlich was Einfacheres geschaffen, finde ich. So, schön. Fortschritt haben wir damit auch schon mal abgeklärt. GUI-Thread haben wir auch abgeklärt. Dann wäre das nächste Thema eigentlich, was ist denn eigentlich, wenn ich sage, ich möchte diese Operation abbrechen? Das heißt, ich möchte ein Szenario haben, wo ich auf einen Button draufklicken kann und sage, Moment mal, das reicht mir jetzt das Ergebnis, ich möchte nicht mehr weitermachen, ich klicke auf den Button drauf, Cancel, und anschließend wird diese Operation wirklich abgebrochen. Im klassischen Threading musste man das natürlich auch machen. Im klassischen Threading war es dann typischerweise irgendwo ein Bool zum Beispiel. Wenn ich den Bool umdrehe auf True und so weiter, dann wird in diesem Thread immer wieder dieser Bool gepollt, wird abgefragt. Hat er sich geändert? Ist dieser Bool auf True gegangen? Dann breche ich ab. In der TPL mit Async und Await zusammen gibt es dafür bereits eine fixfertige Klasse, die in dieser Verbindung auch genutzt werden sollte. Das ist der sogenannte Cancellation Token. Der Cancellation Token ist im Grunde nichts anderes als ein Schlüssel, der durch verschiedene Tasks durchgereicht wird. Das können Sie sich so vorstellen, als würde ich in der ersten Reihe irgendwo einen Schlüssel reingeben und würde sagen, geben Sie den Schlüssel bitte an Ihren Nachbarn. Und bei dem Schlüssel kann ich jederzeit sagen, jetzt brechen wir ab. Und derjenige, der was den Schlüssel in der Hand hält, schaut den Schlüssel an und sagt, aha, ich soll abbrechen, kein Problem, ich gebe ihn nicht mehr weiter. So ist das Prinzip dahinter. Diesen Cancellation Token muss ich mir erzeugen über die sogenannte Cancellation Token Source. Das heißt, ich werde mir hierfür eine Cancellation Token Source mal anlegen. Die wird immer ganz gern CTS abgekürzt. Und diese Cancellation Token Source ist im Grunde die Steuerungseinheit über den ausgegebenen Token. Dieser Token, der was dort ausgegeben wird, ist immer derselbe. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen mit der Instanzierung. Wenn ich auf Calculate draufdrücke, sage ich folgendes, okay, ich hole mir hier den Token ab und diesen Token gebe ich jetzt bei jeder Methode hinein. Was muss ich dafür machen? Folgendes, die meisten Implementierungen, wie zum Beispiel dieses Task Run hier, ich mache das jetzt mal folgendermaßen, haben auch hier eine Überladung, die was sie sagen, okay, gib mir doch bitte einen Cancellation Token. Und der fragt automatisch auch schon ab, bevor er den Task überhaupt startet, hat irgendwer vielleicht einen Abbruch bereits beordert? Soll das Ganze bereits abgebrochen werden? Das heißt, ich gebe diesen Token auch direkt hier mal hinein. Was mache ich noch? Ich sage hier zum Beispiel, was haben wir hier noch falsch? Strichpunkt. Das gleiche mache ich auch im Create hier drinnen. Ich sage, okay, ich möchte hier ganz gern diesen cts.token reingeben, muss die Methode anpassen, muss dann auch eine Parameter einführen und bekomme dann hier diesen Cancellation Token, den ich abprüfen kann. Auch hier habe ich ja dieses Task Run, auch hier kann ich diesen Cancellation Token gleich mit reingeben und kann sagen, okay, diesen Task bitte nicht starten, falls ein Abbruch angefordert worden ist und ich brauche prinzipiell eigentlich gar nichts weitermachen. Es empfiehlt sich nur, gerade bei so länger laufenden Operationen zu sagen, ich prüfe auch nochmal selber nach, ob jemand einen Abbruch angefordert hat. Das geht folgendermaßen, dieser Token hat eine Methode, die recht angenehm ist, wo ich sagen kann, okay, token.throw if cancellation requested. Warum throw? Das Abbruchverhalten wird in Form einer Exception dargestellt. Und das ist gut so. Es wird nämlich gesagt, okay, wenn ein Task eine sogenannte Operation Cancelled Exception auslöst, dann ist es ein Abbruchverhalten. Ich habe vorhin erwähnt, ein Task hat ganz, ganz viele Sachen, wie zum Beispiel ein Ergebnis, also auch einen Zustand. Und genau das ist es eigentlich, was es so wichtig macht, das Ganze bitte über eine Cancellation, Operation Cancelled Exception zu machen. In dem Fall wird diese Exception nämlich automatisch gefangen von dem Task und der Task geht auch über in den Zustand, ich wurde abgebrochen. Und das ist gut so. Was man dafür nicht vergessen darf, es ist nach wie vor ein Exception-Verhalten. Durch Async und Await wird aber diese Exception hinaufpropagiert bis hin zum aufrufenden Teil. Das bedeutet, hier steht eigentlich ein Throw New Operation Cancelled Exception. Dementsprechend bekommt der aufrufende Teil von dieser Create-Methode, in unserem Fall ist das genau die Methode hier oben, auch diese Exception wiederum mit. Das bedeutet, ich sollte natürlich irgendwo ein gewisses Try-Catch auch haben, wo ich sage, Try, versuch diesen Codeblock bitte und hier den Catch Operation Cancelled. Und das ist genau dieses Catch, wo ich sage, okay, wenn die Operation abgebrochen wird, gehe ich zum Beispiel her und sage, okay, wenn es abbricht, dann lösche ich auch alle Ergebnisse. Weil er hat abgebrochen, ZB. Das heißt, das ist eigentlich das einfachste Pattern dann, wenn ich sage, okay, ich möchte ein Abbruchverhalten unterstützen. Das war der Cancellation Token Source mit diesem Cancellation Token. Und das Wichtige ist, die Background-Information, okay, Abbruchverhalten wird über eine Operation Cancelled Exception abgehandelt. So, das Ganze nochmal kurz ausprobiert, dass wir das auch nochmal haben. Ich mache hier einen Button nochmal rein, wo ich sage, okay, Margin 3, Content ist Cancel und der Command ist gleich ein Binding auf unser Cancel Command, das es gleich geben wird. Das heißt, ich habe hier einen I-Command mit einem ganz typischen Get und Set und im Konstruktor sage ich, wenn jemand diesen Cancel Command anstößt, dann wird ihm die Cancel-Methode aufgerufen. Die Cancel-Methode macht Folgendes, die sagt einfach, okay, wenn eine Cancellation-Token-Source vorhanden ist, das heißt, die ist ungleich null, dann gehe ich her und sage einfach, okay, ich fordere jetzt bitte ein Cancel an, dementsprechend wird das Ganze abgebrochen. Das heißt, ich kann jetzt natürlich hergehen, ich gehe nochmal kurz her und erleichtere mir mein Leben, indem ich hier sage, okay, ich verzögere das Ganze mit einem kleinen Thread-Sleep hier. Das heißt, die Operation dauert deutlich länger. Da dürfte es noch einen kleinen Sammelfehler geben. Ja, abschließen ist immer gut. Das heißt, ich kann sagen, calculate das Ganze. Danke. Seht ihr, es ist nicht initialisiert, absolut richtig. Das heißt, immer wenn ich neu berechnen werde, werde ich natürlich einen neuen Token Source anlegen für einen neuen Token. Calculate das Ganze, man sieht, es wächst und wächst und wächst und wächst, läuft so weit vor sich hin und in dem Moment, wo ich Cancel drücke, wird das Ganze abgebrochen. Wie wir vorher gesehen haben, im Falle einer Operation Cancel Exception leeren wir auch die Liste. Man sieht auch, das funktioniert. Etwas unschön vielleicht noch dieser Progress-Bar, sollten wir vielleicht auf 0 nochmal zurücksetzen, aber das ist im Grunde genau das, was man dann in diesen Catch-Block hineinschreiben kann. Bitte. Entschuldigung? Mit Yield eine Pause machen? Statt Cancel? Sie meinen jetzt, statt... Ja? Richtig? Ja? Geht leider nicht, weil die Kombination von beiden Schlüsselwörtern nicht möglich ist. Ich glaube, ich verstehe die Richtung, wo Sie hinwollen. Geht aber at the moment noch nicht. Es ist ein angedachtes Feature bei C-Sharp 7.0 eigentlich, dass das dann möglich wird, dass ich sagen kann, ich habe eine Async-Methode gekoppelt mit einem Enumerable und Yield dann. Dann könnte man nämlich so ein Szenario nachbauen. Dass man eben sagt, okay, ich breche an dieser Stelle ab, ich merke mir aber den Enumerator und kann beim Enumerator fortsetzen. Das ist eigentlich eine Idee, die momentan beim Wasslin-Projekt wirklich bei C-Sharp 7.0 drinnen steckt. Ich glaube sogar relativ hoch oben in der Priorität, wo sie sagen, das wäre recht interessant, so ein Szenario dann möglich zu machen. This throw-if cancellation is requested. Ganz kurz, mach was mit dem Mikro.
Hallo, hallo.
Okay.
So. Also wenn man dieses Cancellation, Throw, if Cancellation, glaube ich, heißt, wenn man das weglässt, dann bricht der Task nicht ab, wenn man auf Cancel drückt. Also das ist wirklich das, was den Task unterbricht.
Richtig.
Gibt es also da ein Äquivalent, was den Task auch pausieren kann? Kann man soweit auf den Task zugreifen, soweit steuern, dass man den eben unterbrechen kann mit Pause?
Also Sie wollen eigentlich den Task selber pausieren, oder?
Ja, ja.
Würde ich dann nicht über das Cancellation-Szenario machen, weil das ja wirklich ein Abbruchsszenario ist, wenn Sie wirklich sagen, okay, ich möchte das Verhalten haben, ich möchte das ganze Ding pausieren.
Die nur das Äquivalent dazu, dass ich irgendwas übergeben kann, um einen Pause-Flag zu setzen zum Beispiel.
Was Sie machen können, ist eigentlich was recht Schönes. Es gibt eine... Moment... Ich muss kurz Task Completion Source, ja. Sie können diese Klasse Task Completion Source nehmen und sagen zum Beispiel, okay, es gibt eine Task Completion Source, die als Result einen Bool hat. Das ist eigentlich eine recht schöne Klasse. Dann können Sie nämlich Folgendes bauen. Sie können hier sagen, okay, statt diesen Thread Sleep mache ich hier ein Await Completion Source.task. Das heißt, erwartet jetzt hier an dieser Stelle, bis Sie bei dieser Completion Source sagen, okay, ich setze das Ergebnis dieser Completion Source auf True zum Beispiel. Dann haben Sie damit ein ganz einfaches Pause-Szenario eingebaut. Das heißt, Sie können auch hier wiederum mit diesen Awaitern aber arbeiten, weil es ein Task ist und dann ist das ein Pause-Task in dem Sinne. Idee genug? Gut. Sonst noch Fragen? Wenn wir schon dabei sind. Ich glaube nämlich auch mittlerweile die Zeit recht fortgeschritten. Ja, 3 Minuten bleiben wir noch. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, was wir jetzt eigentlich getrieben haben. Das war das einfache Beispiel mit dem Yield, wo ich einfach gezeigt habe noch einmal, okay, ein Enumerator, der sich den Zustand merkt, eine State Machine, springt raus, springt rein, springt raus und so weiter. Die Thematik rund um den Task, den ich sage, okay, der kümmert sich darum, auf einen Thread verteilt zu werden über den Task Scheduler. Im Threading wird das Ganze dediziert nochmal abgearbeitet, Async und Await als 2 Schlüsselwörter, um das Ganze zu verbinden, mit Await, wo Sie auf das Ergebnis warten, das heißt, er springt raus zum aufrufenden Teil, sobald das Ergebnis da ist, können Sie damit arbeiten und die ganze Kombination dafür mit Progressbar, mit Abbruchverhalten und so weiter. Die Folien kriegen Sie ja dann vom Veranstalter sowieso mitgeteilt. Ich stelle das Ganze nochmal auf meinem Blog dann auch. Das heißt, Sie können auch das ganze Beispiel dort nochmal herunterladen. Mein Ziel war es in dieser Session, Ihnen einfach kurz einen Einblick zu geben, was man damit machen kann. Wie Sie schon sehen, da stecken noch ganz, ganz viele Klassen drinnen. TPL, Async und Await ist normalerweise ein Thema, da kann ich doch mehr als 60 Minuten drüber reden und gerade diskutieren. Das ist einiges noch da an Zeit. Ich von meiner Seite bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit von Ihrer Seite. Sollten ansonsten noch Fragen sein, ich bin den restlichen Tag auf jeden Fall hier noch herum. Kommen Sie kurz zu mir, stellen Sie die Frage, lassen Sie uns zusammen diskutieren, dann machen wir das. Und ansonsten einen schönen Tag von meiner Seite und vielen Dank fürs Kommen.